Einen wunderschönen guten Tag. Servus, hier ist der Sani. Herzlich willkommen heute am 2. September 2022 zur 706. Folge Verbinde die Punkte. Ja, ihr hört, ihr seht eine weitere Lachnummer meinerseits. Der ein oder andere hat ja weiterhin ein Problem damit, dass ich meine durchaus mit ernsten Nachrichten gespickte Sendung mit, ja, mit dem mir eigenen Humor würze. Viele, viele gehen in diesen Tagen zum Heulen in den Keller. Mehr oder weniger, was durchaus verständlich ist, denn die momentane Weltlage, ja, darf ruhig mit Sorge betrachtet werden. Allerdings habe ich mir stets meinen Humor erhalten und werde es auch weiter tun. Nicht die Hoffnung stirbt zuletzt, sondern der Humor. Das ist stets mein Credo gewesen. Ja, der Titel Lachnummer bezieht sich natürlich ausschließlich auf meine Sendung hier, nicht auf das, was uns hier an Lächerlichkeiten auf der globalen Bühne im Theaterstück präsentiert wird. Und natürlich auch nicht, was da ja in den sozialen Medien in diesen Tagen los ist. Der ein oder andere spricht von einem Kindergarten. Ich will hier nicht ja, beleidigend werden. Ich denke, jeder darf seine Meinungen, seine Überzeugungen äußern, wie er möchte. Überzeugungen sind auch meines Erachtens da, von Zeit zu Zeit überdacht zu werden und im gegebenen Fall geändert zu werden. Wie gesagt, wir sitzen ja alle in einem Boot. Und ja, diese Streitereien, die da immer wieder aufkommen, sind meines Erachtens absolut, absolut unnötig. Denn ja, am Ende des Tages sollten wir tatsächlich an einem Strang ziehen und das nicht nur in unserer kleinen Telegram-Blase, sondern ja, gesamtgesellschaftlich. Mehr möchte ich dazu auch nicht verlieren. Ich finde, ja, wir sind alle erwachsen und sollten uns auch so benehmen. Wie immer, macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier nur an der Oberfläche. Und ja, werde auch gleich mit den Meldungen starten. Ich sehe sehr wohl, dass ja wir in sehr, sehr fordernden Zeiten leben und diese ja, in den nächsten 2, 3 Monaten durchaus noch ja, sehr viel holpriger werden, als das eh schon der Fall ist. Auf der einen Seite sehen wir den vollständigen Zusammensturz nicht nur einer Volkswirtschaft. Auf der anderen Seite muss uns natürlich auch klar sein, dass die Gesellschaft, in der wir gelebt haben und noch leben, schon 2019 nicht unbedingt nur positiv für den Menschen war, sondern es gab ja seit Jahrzehnten wirklich gravierende Probleme auf unserer Welt, wenn nicht seit Jahrhunderten. Und um diese Probleme zu lösen, müssen erst gewisse ja, Vorgänge beendet werden. Ich unterschreibe das mal wieder ein bisschen kryptisch. Also, ob wir nun gerettet werden oder uns selber retten müssen, werden wir sehen. Ich fahre da weiterhin zweigleisig, gehe durchaus davon aus, dass es im Hintergrund gewisse Kräfte gibt, die eine sehr viel humanere Sicht der Dinge auf die Menschheit haben und ja, die uns ein gewisses Feld präparieren. Das Feld muss allerdings dann auch von uns besät und ja, bepflanzt werden. Und so sehen wir uns weiterhin in einer gewissen Selbstverantwortung, wenn es um die ja viel zitierte schöne neue Welt geht. Ja, man könnte darüber viel, viel diskutieren, ist auch schon getan worden. Und ich werde mit Sicherheit immer wieder meine kleine Portion Senf dazugeben. Aber ich denke, ja, wir starten einfach mal mit den Meldungen. Dass man in diesen Tagen durchaus einen gewissen Pessimismus an den Tag legen kann, sollte auch für die meisten sichtbar sein. Und ja, das allerdings auch kein Zufall. Wenn wir hier von dystopischen Zukunftsvisionen sprechen, dann sind diese keine zufällig entstandenen Konstrukte, sondern ja auch alles von langer Hand geplant. Und da hat der ein oder andere in diesen Tagen durchaus Schwierigkeiten. Ja, hier den Bad Guy vom Good Guy zu unterscheiden. Und wenn wir hier von gewissen elitären Kräften sprechen, dann ja, darf man ruhig auch den Club of Rome anführen, der hier mal wieder eine Studie präsentiert hat und nun festgestellt hat, dass die Menschheit die Saat für den Zusammenbruch bereits gelegt hat. Also dieser Zusammenbruch wird auch medial begleitet und ja, mir ist auch völlig klar, dass wenn hier die Welt im Chaos versinkt, ja, das Blut in den Straßen läuft, dass da durchaus gewisse Möglichkeiten für diejenigen bestehen, die die Macht immer noch nicht abgeben wollen, Wie gesagt, lasst euch nicht zu gewissen Dingen hinreißen, denn die Gewalt ist niemals etwas, was dem Menschen oder der Menschheit genutzt, sondern Gewalt wird immer nur von denjenigen ausgenutzt, die ja den oder das Zepter fest in der Hand halten. Ja, für viele Menschen ist es schwierig. Ich habe immer wieder von der Verwirrung gesprochen. Es gibt durchaus ein größeres Problem, die Dinge entsprechend einzuordnen. Und ich sage auch nicht, dass ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich sehe allerdings weiterhin eine Entwicklung, die ja dem Menschen am Ende des Tages durchaus als positiv erscheinen mag. Ob uns hier mit dieser ganzen dialektischen Geschichte ein goldener, etwas größerer Käfig präsentiert werden wird, in dem sich ja dann alle wieder wohlfühlen, oder ob die Menschheit komplett in die Freiheit entlassen wird, werden wir sehen. Ich bin überzeugt davon, dass die nächste Lüge sehr, sehr viel intelligenter sein muss, denn ja, die Menschheit, und das kann niemand leugnen, hat es in den letzten Jahren gesehen. Man sieht ja an verschiedensten Beispielen, was denn geplant war. Stichwort Great Reset, Stichwort Neue Weltordnung. Und ja, wenn hier die Puppenspieler das nächste Szenario in die Realität bringen, dann muss, ja, wie gesagt, der Käfig nicht nur vergoldet sein, sondern eventuell aus purem Gold. Dass es sich dann weiterhin eventuell um einen Käfig handelt, ja, das sehe ich sehr wohl, aber ich bin wirklich felsenfest und davon überzeugt, dass am Ende des Tages die Freiheit ja wirklich wieder regieren wird. Auch wenn es eigentlich nicht geht. Nun gut, ihr merkt schon, ich verplapper mich schon wieder. Wir machen weiter und kommen zum Papst, der uns am Ende der Sendung auch wieder ein bisschen beschäftigen wird. Er hat nun erklärt, dass die Menschheit in diesen Tagen den Beginn des Dritten Weltkrieges erfährt oder miterlebt. Ja, der viel zitierte Dritte Weltkrieg, für viele, viele ein Schreckgespenst, das am Horizont lauert. Für andere befinden wir uns eventuell schon am Ende dieses Dritten Weltkrieges, der in diesem Fall nicht wie die zwei davor konventionell stattgefunden hat, sondern im Untergrund. Ich habe da immer wieder versucht, das entsprechend zu dokumentieren. Und wer meine Sendung schon etwas länger sieht, der weiß auch hier, von was ich spreche. Wir sehen den fast schon biblischen Kampf, Gut gegen Böse, so wird er zumindest vom einen oder anderen genannt. Und ich habe es in der letzten Sendung schon gesagt, wenn hier Gut und Böse gegeneinander antreten, ja, eventuell gibt es da dann einen lachenden Dritten, der am Ende des Tages vielleicht eine Lösung präsentieren wird. Wie gesagt, ich möchte nicht pessimistisch wirken, bin es auch nicht, bin weiterhin unverbesserlicher Optimist. Aber ja, uns muss schon auch klar sein, dass hier natürlich Strukturen einen gewissen Planungsvorsprung haben. Und wenn hier nun ja das große Chaos auf der Welt ausgelöst wird durch die verschiedensten Dinge, angefangen bei einer gewissen Pandemie bis hin zu ja, dem momentan immer stärker auftretenden Energiemangel, ja, bis zu hin zu weiteren Dingen, die da vielleicht noch kommen werden, dann muss uns natürlich gewahr sein, dass hier gewisse Dinge geplant waren, aber ja, nicht jeder Plan muss ja aufgehen. Nun gut, wir blicken nach Großbritannien, wo schon seit längerem der Mainstream ebenfalls gemerkt hat, dass an der Pandemie vielleicht das ein oder andere nicht ganz so ideal gelaufen ist. Und nun heißt es hier bei der Times, Schritt für Schritt wird die Wahrheit über den Lockdown bekannt gegeben. Fazit, es war ein Desaster. Ähnliche Stimmen hören wir ja auch aus Deutschland. In Frankreich hat der Macron jetzt erst die Pandemie beendet. Und ja, wenn wir in Großbritannien bleiben, auch das ein Thema, das ich die letzten zwei Jahre eingehend behandelt habe, ja, es ist hohe Übersterblichkeit seit Mai. Experten fordern Ursachenklärung. Ja, ich muss jetzt nicht in jeder weiteren Sendung auf die Dinge eingehen. Ich glaube, ich habe das zu Genüge dokumentiert. Und ja, wir erleben immer noch, dass ja Sportler kollabieren, dass Kinder große, große Probleme haben, Alte ja plötzlich und unerwartet sterben und so weiter und so fort. Ich denke, auch hier wissen wir inzwischen alle, wie und wohin der Hase laufen wird. Es wird auch hier zu einem großen, großen Erwachen kommen, vor allem bei denjenigen, die ihren Körper gewissermaßen als Pfand hier bei diesem Riesenexperiment hergegeben haben. Ja, in Großbritannien ist ebenfalls das Thema der Energieknappheit ein großes, großes Thema. Boris Johnson hat da erst eine Ansprache gehalten an sein Volk und schwört hier die Engländer, die Briten, auf Verzicht ein. Und die Briten, ähnlich wie viele, viele andere Völker, möchten da eventuell nicht mehr so ganz mitspielen. Und hier wird ebenfalls von Civil Unrest, von Aufruhr gesprochen, der vielleicht die nächsten Wochen und Monate anstehen könnte. Und das beobachten wir nicht nur in Großbritannien. Ja, besonders im Deutschen wird in diesen Zeiten gezeigt, was denn da von oben kommt und ja, wie viel klarer könnte man es wirklich in diesen Tagen darstellen. Und ja, hier heißt es nun, Regierung befiehlt, Licht aus, Maske auf, Heizung runter. Die Bild-Zeitung gibt sich erneut als die große Stimme des Volkes, als ja das Medium der Aufklärung. Auch da sehen wir natürlich nicht unbedingt einen Zufall. Aber ja, dem Deutschen wird, wenn es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, nun sehr, sehr eindrücklich klar gemacht, was er tatsächlich ist, an welcher Stelle er steht und ja, wie seine Zukunft aussehen soll. Wir katapultieren uns zurück ins ja, sogenannte Mittelalter. Und ja, wie das ideologisch aufgenommen wird, viele, viele, gerade junge Menschen sehen ja da kein Problem. Jeder, der allerdings ein bisschen Verantwortung trägt und ja vielleicht selbstständig ist oder so, weiß ganz genau, was in diesen Tagen nun bevorsteht. Und ja, ich habe immer wieder über die Provokation gesprochen. Die ist meines Erachtens nicht wegzudiskutieren. Man kann sich darüber streiten, ob hier bewusst provoziert wird, um eben ja, negative Effekte zu erreichen oder, und das ist durchaus ein bisschen mehr meine These, ob hier ein großer, großer Erwachungsprozess angedacht wurde, der von ebenfalls langer Hand geplant ist. Ihr merkt, es ist wirklich nicht einfach, zwischen all den Meldungen, zwischen all den Strömungen, zwischen all den Meinungen, da ein stimmiges Bild für sich selbst zu erarbeiten. Wie gesagt, man kann diesen ganzen Zirkus links liegen lassen. Man kann sich da erfreuen, ist das falsche Wort mit Sicherheit. Amüsieren trifft es vielleicht besser. Aber man sollte immer wieder den Schritt nach draußen gehen und ja in die Eigenverantwortung kommen, ins Handeln kommen. Und dann spielen viele, viele Dinge, die da auf dem Parkett serviert werden, eine sehr viel kleinere Rolle, als man das vielleicht möchte. Ja, der Regelhammer ab Herbst. Seit gestern wurde ja das Tanken wieder teurer. Das stehen wir irgendwo um die 2,50 Euro pro Liter. Und ja, das 9-Euro-Ticket ist ausgelaufen. Und ab 1. Oktober kommt dann auch die Gasumlage. Also für viele, viele Menschen, nicht nur in Deutschland, wird es tatsächlich ein sehr, sehr fordernder und schwieriger Herbst werden. Und ich bitte all diejenigen, die sich da die letzten zwei, vielleicht auch ein bisschen länger Jahre rausgenommen haben, all denjenigen helfend beiseite zu stehen, die da jetzt neu dazukommen und realisieren, dass sie eventuell ihr Leben lang verarscht wurden. Ja, großes Thema der Energieversorgung. Ein Thema, das man durchaus auch auf spiritueller Ebene sehen könnte, mache ich jetzt nicht. Hier heißt es, Europa ist nun powerless, also entweder machtlos oder energielos. Und sowohl die Inflation als auch die Rezession werden wohl noch brutaler werden, als das eh schon der Fall ist. Ja, Inflation, großes, großes Thema. Hier heißt es, ein Tsunami von Schließungen, 20 Millionen US-Heime können ihre Energierechnungen nicht mehr bezahlen und dass die steigenden Energiekosten natürlich bei der Inflation mit eingerechnet werden müssen, sollte den meisten klar sein. Und dass, wenn die Energie teuer ist, alles andere dann auch gleichzeitig mit teurer wird. Auch das ist eine Tatsache, die den meisten nun ganz, ganz langsam gewahr wird. Inflation, auch großes Thema natürlich in den Vereinigten Staaten, wo Goldman Sachs nun eine Steigerung auf bis zu 22% erwartet. Hier sprechen wir immer von offiziellen Zahlen, dass die Inflation inoffiziell wohl eine ganz andere sein dürfte. Auch das haben die meisten wahrscheinlich inzwischen gemerkt. Auch in China sieht es nicht gerade rosig aus. Auch dort erleben wir eventuell einen Zusammenbruch der Wirtschaft und eventuell sogar einen Kollaps des kommunistischen Systems. Warum Chinas Wirtschaft plötzlich ins Stocken geraten ist, heißt es hier, Xi Jinping möchte nochmal 5 Jahre ran, heißt es hier, eine dritte Amtszeit steht an. Und ja, auch über Xi Jinping kann man ja sehr, sehr viel diskutieren. Eventuell, ja, gibt es in diesem Theaterstück Figuren, deren einzige Aufgabe es ist, den Menschen zu zeigen, woran sie geraten sind. Nun gut, alles Thesen natürlich. Wir kommen zurück nach Deutschland. Blicken hier auf die Inflation, die im August nun auf knapp unter 8% gestiegen ist. Anders sieht es da schon in der Eurozone aus, wo ja die offizielle Zahl nun 9,1% lautet. Ein neuer Rekordwert. Und ja, die Ökonomen sagen, the worst is yet to come. Das Schlimmste kommt noch, kennen wir ja auch in einer etwas der gegenteiligen Formulierung. Nun gut, wie gesagt, ich möchte weiterhin diese Situation mit meinem eigenen Humor begleiten und weiß aber auch sehr wohl, dass es für viele, viele und ja, mich natürlich nicht ausgenommen in diesen Tagen, ja, teilweise nicht gerade leicht ist, aber ja, ich denke, wir leben, um zu lernen und die Erfahrungen, die wir aus diesem Leben oder dem nächsten, wie auch immer man das sehen will, mitnehmen können, sind die wahre oder geben die wahre Sinnhaftigkeit im Leben neben ja, der Liebe und dem Beisammensein. Es ist immer die Erfahrungen, die wir machen, die unser Leben bereichern. Meine Meinung. So, was haben wir hier? Ja, wenn man ein bisschen in die Zukunft blicken möchte und sich dafür interessiert, wie es weitergeht in Europa und auch in den Vereinigten Staaten, kann man vielleicht einen Blick in die Türkei wagen, wo die Inflation inzwischen offiziell auf 80% hochgegangen ist. Auch hier geht es um Erhöhungen von Elektrizität und ja, Energiepreisen generell, also Gas- bzw. Benzinpreisen. Ja, wir sind, was das angeht, noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Allerdings, und da muss man immer wieder einen Blick in den Hintergrund werfen, befinden wir uns auch gerade in einer Phase, in der das globale Weltfinanzsystem umgebaut wird. Wir sehen diesen Übergang von unipolaren in die multipolare Welt. Wir sehen viele, viele Spekulationen, wie es denn tatsächlich weitergeht. Gold gedeckt, die ein oder andere Lösung. Nisara, da immer wieder ein Thema. Der ein oder andere denkt, dass es vielleicht der Bitcoin zur neuen Weltreservewährung schafft. Auch das alles Dinge, die wir uns anschauen werden. Alles Möglichkeiten. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, wenn wir in ein neues Finanzsystem gehen, ist natürlich, dass dieses alte Fiat-Zentralbankensystem eben Lebewohls sagt. Und genau das erleben wir da gerade in dieser völligen, völligen Geldentwertung, die wir ja alle betrachten dürfen. Ja, dass es natürlich für den einzelnen Menschen durchaus fordern wird, habe ich bereits angesprochen. Und hier ist es nun beim Spiegel. Volkswirte zur Wirtschaftslage. Es kommt dicke. Dass es zu einer Rezession kommen wird, steht angesichts steigender Preise und Inflation für viele Volkswirte schon fest. Doch manch einer äußert sich trotz Gaskrise und bevorstehendem Winter noch immer optimistisch. Ja, da hat wohl wer dem Sunny zugehört. Ja, wie gesagt, ich sehe sehr wohl durchaus weiterhin sehr, sehr viele positive Aspekte. Und das, was wir gerade erleben, das viel zitierte Great Awakening, muss natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise auch diejenigen erreichen, die bis jetzt noch nicht gemerkt haben, dass hier ja einiges verkehrt läuft. Und wenn wir diese Artikel im Mainstream lesen können, dann wissen wir auch ganz, ganz langsam, dass diese Talfahrt wohl nicht mehr allzu lange dauern kann. So, es gibt da natürlich ganz, ganz viele Einzelschicksale. Hier heißt es, Bäcker zahlt jetzt 3.300 Euro statt 2.000 für Strom. Wir kriegen die Energiekrise, titelt die Bild. Und die Butter- und Mehlpreise haben sich sogar verdreifacht. Also, ich sage es nochmal, das, was uns ja, jetzt über den Winter bevorsteht, fordert mit Sicherheit die meisten bis fast an den Rande ihrer Existenz. Und ich kann da immer wieder nur dazu aufrufen, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wirklich, wirklich zusammenzuhalten. Und da meine ich einen Zusammenhalt auf jeder Ebene. Ob das nun familiär ist, ob das im Bekanntenkreis ist, ob das jetzt lokal ist mit den Nachbarn, aber auch die Blasen sollten sich ganz langsam öffnen und man sollte mal wieder beginnen, miteinander zu reden. Auch oder gerade, wenn man eben nicht einer Meinung war und das jetzt vor allem die 2 Jahre zu gewissen Spaltungen geführt hat. Die Spaltung ist das, was gewollt wird. Der Zusammenhalt, der soll verhindert werden. Ja, auch hier eine weitere Meldung von der Bild. Strompreis knallt über 700% rauf. Kurve des Grauens wird hier gesprochen. Auch in Österreich heißt es, verzwanzigfacht Strom bald teurer als Miete. Wir sehen hier natürlich gewisse Horrorszenarien, die meines Erachtens in ihrer vollständigen Härte nicht eintreffen werden. Und ja, da haben wir auch schon die eine oder andere Meldung, dass hier gegengesteuert wird, von wem auch immer, wer weiß das schon. Plötzlicher Absturz von 1.000 auf 600 Euro platzt jetzt die Stromblase. Ja, auch das Thema der Blasen, wenn es um die Wirtschaft geht, ein großes Thema, Immobilienblase. Die Aktien, die völlig überbewertet sind, selber kann man sagen, über den Gold- und Silbermarkt und so weiter und so fort. Und ja, wir leben in einer Welt am Anschlag. Und wenn hier der erste Stein zu rollen beginnt, dann gehe ich von einer größeren Lawine aus, die am Ende eben ein völlig neues System zur Folge haben wird. Und wie dieses System aussieht, werden wir eben sehen. Ich habe in der letzten Sendung davon gesprochen, ist vielleicht ein bisschen falsch verstanden worden, dass diejenigen, die ihren Great Reset, ihre neue Weltordnung bekommen, wollen diese auch kriegen und die anderen werden in die Freiheit gehen. Ist ein bisschen falsch rübergekommen. Ich gehe nicht davon aus, dass das, was wir jetzt allgemein unter Great Reset verstehen, tatsächlich eintreffen wird. Dieses Spiel ist meines Erachtens vorbei, weil die Leute erkannt haben, dass sie das nicht wollen. Ich rede von der Synthese, die danach kommt, diesen größeren goldenen Käfig, der da vielleicht installiert wird. Aber auch da sehe ich, dass die Leute, die diesen Käfig nicht mehr betreten wollen, eben in die Freiheit gehen dürfen. Dass wir hier gewisse Dinge nicht mehr akzeptieren können, das sollte dem meisten klar sein, das sehe ich auch weiterhin so, dass hier gewisse Verbrechen nicht mehr möglich gemacht werden dürfen. Da sind wir uns alle einig. Aber der Mensch ist bequem. Und wenn man ihn dann natürlich die Karotte vor die Nase hält, dann würde er ja auch hinterherlaufen, zumindest ganz, ganz viele. Diejenigen, die nach tatsächlicher Freiheit streben, ich denke, diejenigen dürfen ihren Weg auch begehen. Nun gut. Was titelt die BZ? Ich habe es bereits angedeutet. Nach dem Tankrabattende nun der Spritpreisschock. Böses Erwachen für Autofahrer. Hier der Diesel bei 2,12 Euro. Ich glaube, da geht es noch ein bisschen nach oben. Also ich habe da Preise gesehen bis über 2,50 Euro. Auch da muss den Menschen gezeigt werden, was denn tatsächlich der Fall ist. Verantwortung muss oder wird die Politik tragen müssen, zumindest die Darsteller, die uns da vor die Nase gesetzt wurden. Und ja, auch hier dürfen wir fragen, was denn das tatsächliche Ziel im Hintergrund ist. Ja, die Darsteller, inflationär in diesen Tagen, die roten Punkte, aber das ist ein Thema für sich. Und hier heißt es nun zu Robert Habeck, das Kartenhaus zerbricht. Robert Habeck muss die Gasumlage nachbessern, selbst die eigenen Leute rücken von dem Projekt ab. Das ist aus vielen Gründen ziemlich heikel. Und hier erneut über Habeck einen Artikel. Die Wahrheit hinter Robert Habecks Absturz vor wenigen Wochen, ich kann mich erinnern, war doch noch der Liebling der Deutschen, quasi schon neuer Kanzler. Und hier ist es nun, Robert Habeck war der letzte Star der angeschlagenen Ampelregierung. Viele sahen ihn schon als kommenden Kanzler, doch in der Energiekrise macht er schwere Fehler. Von der Gasumlage bis zum Atomausstieg. Plötzlich wird der Sympathieträger von allen Seiten hart attackiert. Ja, auch hier spricht man von einer heiklen Situation. Also, wir sehen wirklich bei jedem einzelnen Spitzenpolitiker in einer gewissen Verantwortung hier in der sogenannten Bundesrepublik, dass der Abgesang mindestens schon eingeleitet ist. Und ja, eine wunderbare Wortwahl immer wieder. Hier heißt es, die Gasbeschaffung ist vor allem Show. Ja, die Bundesregierung und die Gaskrise. Ja, alles eine Show. So, erneut Habeck. Ampelpartner hauen auf Habeck ein. Also der letzte Mohikaner sozusagen, der nun auch enorm unter Druck gerät. Und ja, die Gewinner der Gasumlage, wie könnte es auch anders sein, sind natürlich die Konzerne. EWE hält an Antrag auf Gasumlage fest, obwohl sie Gewinne machen. Und auch das ist natürlich eine Sache, die bei vielen, vielen auf Unverständnis trifft. Hier heißt es, wenn es eben nicht mehr um die Gewinner geht, 30 Millionen Euro Gasumlage, bald Produktionsstopp bei Düngerproduzent SKW. Und das ist ebenfalls nur ein Beispiel. Wir haben hier einen Blick auf den Mittelstand. 42% der Mittelständler sehen Existenz gefährdet. Auch hier könnte man sich natürlich wieder streiten. Natürlich ist die Zerstörung des Mittelstandes eine Sache, die wir seit Jahren bzw. Jahrzehnten sehen dürfen. Schuld natürlich der Turbokapitalismus, wie es immer genannt wird. Aber das, ja, wie hier eine Sache von zwei Medaillen, also eine Medaille mit zwei Seiten so rum zu betrachten ist, sehen die wenigsten. Allein die Tatsache, dass Gewinne privatisiert, aber Verluste verstaatlicht werden, ja, so kann man es, glaube ich, sagen, zeigt doch, dass wir hier nicht von einem reinen Kapitalismus sprechen dürfen, weil bei einem reinen Kapitalismus müssten die Firmen auch für die Verluste aufkommen und wir würden keine ewigen Bankenrettungen und Bailouts erleben, sondern wir sehen, dass der Kapitalismus und der Sozialismus hier miteinander dafür sorgen, dass der Mensch völlig an den Rand gedrängt wird. Und ja, hätten wir einen tatsächlichen Kapitalismus, einen echten Kapitalismus, wird die Welt, und das ist eine steile These, meines Erachtens besser aussehen. Nun gut, da werde jetzt wieder kritisiert werden. Natürlich. Volkswirte warnen vor Schockwinter für die Wirtschaft. Jetzt drohen Firmenpleiten, hat sich schon angedeutet. Wie gesagt, wir leben in einer Ära des billigen Geldes. Und wenn wir hier von, ja, zum Beispiel einer Rettung von Unipa zum Beispiel sprechen, dann ist es eine Sache, die nur möglich ist, wenn man Geld drucken kann, wie man möchte. Hätten wir, und ich spreche es nochmal an, tatsächlich einen Kapitalismus, wo Firmen, die es versaut haben, denn die unfähig waren, ihren Untergang begehen dürften, dann hätten wir eine ganz andere Situation und dann wären die ganz normalen mittelständischen Betriebe in einer ganz sehr viel besseren Situation, da die Situation eben so wäre, dass wer gut wirtschaftet, auch eine gute wirtschaftliche Position hat und eben nicht durch Konzerne überholt wird, die sich darauf verlassen können, dass sie von ihrer Konkurrenz finanziert werden. Denn ja, nichts anderes ist es ja. So, es gibt natürlich auch Gewinner. Da blicken wir auf Gazprom. 41,63 Milliarden Euro Gewinn. Gazprom trotz Sanktionen mit Rekord. Also ja, für all diejenigen, die sich fragen, wem die Sanktionen tatsächlich etwas genutzt haben. Aber auch das ist ein Thema, das ich des Öfteren schon angesprochen habe. Nun gut, wir kommen wieder zu den DarstellerInnen, muss man, glaube ich, korrekt sagen. Baerbock gegen Inbetriebnahme von Nord Stream 2, oder nicht das erste Mal, sie tut weiterhin alles dafür, dass ja am Ende des Tages beim Deutschen nichts übrig bleibt und ja, hat sich tatsächlich in ein Fettnäpfchen gesetzt. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, wo wir aber gerade bei den Grünen sind. Der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist gestorben, nicht der Geist, der Körper wurde ihm zur Qual. Im Alter von 83 Jahren ist der Grünen-Politiker nun verschieden. Zurück zu Baerbock und ja, einer der größten Aufreger der letzten Tage. Sie hat sich geäußert, die Regierung stehe an der Seite der Ukraine, egal was meine deutschen Wähler denken, sagt Baerbock. Ja, für den einen oder anderen alternativen Beobachter war das schon lange klar, aber hier wird nun auch tatsächlich jedem Deutschen gezeigt, in wessen Interesse hier die Regierung tatsächlich handelt. Und ja, dieser Ausspruch, egal was meine deutschen Wähler denken, sagt tatsächlich schon alles. Auch wenn es da nun gewisse Versuche gibt, hier diese Aussage ins rechte bzw. linke Licht zu rücken. Baerbock nach Auftritt in der Kritik. Außenamt spricht von pro-russischer Desinformation. Ja, wir haben es mal wieder. die bösen Russen. Wegen eines Ukraine-Zitats steht Außenminister Baerbock unter Druck. Das Auswärtige Amt vermutet dahinter allerdings gezielte Manipulation, ein zusammengeschnittenes Video und ein Cyber-Instant-Gericht. Und ja, hier haben wir Gott sei Dank einen Faktenchecker. Ja, der Faktenfuchs, Baerbock-Zitat verfälscht und instrumentalisiert. Ja, im Netz kursiert die Behauptung, Bundesaußenministerin Baerbock habe gesagt, ihr sei egal, was die Wähler denken. Das Zitat, das auch ein Medium zunächst falsch abbildete, ist verkürzt und wird häufig ohne Kontext geteilt. Ja, erinnert ein bisschen an die Vorgehensweisen, die früher ja Alternativen am Stimmen zugetragen wurden. Da ging es auch immer viel um die aus dem Zusammenhang gerissen und so weiter und so fort. Ja, nun erlebt es die gute Baerbock selbst. Ja, die Luft wird dünner, sage ich mal, und das auch für den einen oder anderen inzwischen durchaus merklich. Eine höchst interessante Formulierung, die wir immer wieder hören inzwischen, ist das Geschäftsmodell Deutschland. Ich dachte, wir leben in einem Staat, in einem Rechtsstaat. Was hat das mit Geschäften zu tun? Muss ich mich wohl ein bisschen aufklären lassen. Ja, dieses Geschäftsmodell Deutschland wankt. 3 Szenarien für die Zukunft unseres Wohlstands. Ja, lass es so stehen. Und ein weiterer Artikel von der Welt, wo ebenfalls eine ähnliche Formulierung gewählt wird, haben wir hier. Das gesamte deutsche Geschäftsmodell funktioniert nicht mehr. Ja, das deutsche Geschäftsmodell. Ich denke, ich muss nicht viel dazu sagen. Hier wird bereits von einem Wutwinter gesprochen. Und ja, der wird medial vorbereitet. Ich sag's mal so. Eine Umfrage zeigt, weniger als ein Drittel der Bürger vertrauen dem Staat. Weniger als ein Drittel. Ja, laut einer Umfrage glauben nur noch 29%, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. Die Bundesministerien kommen in der Bewertung am schlechtesten weg. Also auch hier sehen wir, dass da bei vielen, vielen Menschen durchaus ein gewisser Bewusstseinszustand erreicht wurde, dass das noch weitergeht, ist uns allen klar. Aber ja, auch hier muss ich immer wieder dieses Zitat bringen. Man muss es den Menschen zeigen. Und ja, an diesen 29%, die es noch glauben wollen, sehen wir meines Erachtens, wo wir stehen. Natürlich, ja. Umfragen immer so ein Thema. Ja. Hier habe ich nochmal die Wortwahl, die da immer wieder kommt, und zwar aus dem Mainstream. Das sind nicht diejenigen, die die letzten 2 Jahre gegen Corona demonstriert haben, sondern das lesen wir jetzt tatsächlich im Mainstream. Und da kommen auch die Forderungen her. Auf den Dürresommer folgt ein heißer Herbst und schließlich der Wutwinter. Ja, diese Formulierung des heißen Herbst und des Wutwinters wird immer wieder wiederholt. Und wenn wir in den Mainstream-Medien sehr, sehr viele Wiederholungen sehen, dann wissen wir ja durchaus, dass da eine gewisse Agenda dahinter steht. Und vielleicht möchte man ja diesen Wutwinter haben, um eben, ich habe die Bundeswehr schon angesprochen, hier gewisse Dinge möglich zu machen. Aber auch hier sehe ich nicht, dass sich dieser Plan ja erfolgreich abschließen lässt. Dieses Thema des Wutwinters, nicht nur in Deutschland Thema, sondern ja, international auch in anderen Staaten Europas. Hier heißt es Heat or Eat, kleines Wortspiel, also heizen oder essen. Winterproteste deuten sich an, da Energieknappheit bzw. Armut nun Europa überschwemmt. Und wir sehen viele, viele Streiks und viele, viele Proteste in den Städten Europas und nicht nur dort. Und ja, wenn eine Sibylle Berg, der ein oder andere kennt sie vom Spiegel, dann sogar ebenfalls zu einem Aufstand aufrufen darf, ist kein direkter Aufruf, aber ja, man könnte es so auslegen, dann wissen wir ebenfalls, dass das Ganze grünes Licht bekommen hat, ich sag's mal so. Fehlendes Vertrauen in die Demokratie heißt es hier, theoretisch wäre jetzt ein guter Zeitpunkt für einen Aufstand. Ein paar Leute werden gerade noch obszöner reich, der Großteil der Bevölkerung verliert. Doch die Politik klingt nach, ist doch egal. Oder klingt nach, ist doch egal. Warum gibt es keinen lagerübergreifenden Protest? Ja, und wenn das hier von höchster Medienstelle sozusagen orchestriert wird, ja, lasst euch nicht an der Nase herumführen. So, ja, Sarah Wagenknecht für viele die einzig ernstzunehmende Politikerin Deutschlands. Wie gesagt, ich habe da keine Meinung dazu. wurde nun offenbar von einer Montagsdemo der Linken ausgeladen. Auch da sehen wir, wie offen und frei hier demonstriert werden darf. Und ja, Demos sehen wir überall. Norbert Hofer aus Österreich, dritter Nationalratspräsident, erwartet eine Krise epischen Ausmaßes. Wir blicken nach Tschechien, wo der Justizminister vor einer Revolution warnt. Wie gesagt, das ist alles nur kleinere, mehr oder weniger zufällige Einblicke in das, was da... Nein, Lindsay wollte man nicht so groß haben. Ja, Einblick in das, was da in den Gemüten der Völker weltweit so passiert. US-Senator Graham droht mit Straßenschlachten, falls Trump angeklagt wird. Also die Themen mögen ein bisschen unterschiedlich sein, aber ja, der Unmut ist, glaube ich, überall zu spüren. Ein Blick nach Bangladesch, wo ja, heftigst protestiert wird. Auch hier kam es zu Todesfällen. Und ja, ähnlich sieht es in Bagdad aus, wo die grüne Zone, der ein oder andere mag sich erinnern, gestürmt wurde. Erinnert ein bisschen an Sri Lanka. Und ja, wir werden sehen, ob es zu weltweiten Protesten kommen wird, ob das Chaos regieren wird oder ob wir es als Menschheit irgendwie schaffen, hier friedlich durchzukommen. Ja, noch ein Blick nach Haiti. Hier geht es ebenfalls um einen Protest wegen der hohen Verbrechensrate und der Inflation. Ja, böse Zungen würden behaupten, das hängt zusammen. Nun gut, es geht auch friedlich. Tausende Südkoreaner demonstrieren für Frieden mit Nordkorea und China. Und genau das sind die Bilder, die man eigentlich sehen möchte. Friedlich demonstrieren ist mit Sicherheit eine Sache, die vielleicht auf den ersten Blick nichts bringt. Aber wenn das ein gewisses Ausmaß erreicht hat, dann sind die Chancen hier, ja, nach altem Gusto weiterzumachen, relativ gering, sage ich mal. Wäre in Deutschland oder jedem anderen Staat das Gleiche, wenn hier, ich sag mal, in einem Staat 10%, 20% der Bevölkerung ein paar Wochen auf der Straße wäre, wäre es relativ schnell vorbei. Ich will da zu nichts aufrufen natürlich, aber ja, es zeichnet sich doch das ein oder andere ab. Nun gut. Die Provokationen, ich habe es angesprochen, werden nicht weniger werden und eventuell sehen wir auch noch das ein oder andere Vorkommnis, das noch zu weiteren Eskalationen genutzt werden kann. Hier heißt es: SEK-Einsatz am 20. August, 200 Kilo Sprengstoff gestohlen, Waffenhändler im Visier. Und zwar geht es hierum, dass ein Verdächtiger ein Sprengstoffanschlag auf ein deutsches Atomkraftwerk geplant haben soll. Ich wage nicht zu, erwähnen, aus welcher Richtung das wohl kommen wird. Gab es auch schon die ein oder andere Ankündigung, sage ich mal. Diejenigen, die nicht wirklich mit der Energiepolitik zufrieden sind, ja, drücken sich aus. Und auch hier sehen wir natürlich, dass der ein oder andere hier zur Gewalt greifen will, und ja, diese Gewalt kann dann immer wieder wunderbar ausgenutzt werden. So, Berliner Feuerwehr distanziert sich von impfkritischem Video. Wir blicken ein bisschen auf Corona. Ein Video, das offenbar von Feuerwehrleuten stammt und in Dienststellen aufgenommen wurde, sorgt bei Berlins Feuerwehr für Wirbel. Ja, der ein oder andere mag es gesehen haben. Auch hier wird irgendwann der Punkt wohl kommen, an dem ja die Menschen nicht mehr schweigen werden, und ja, dieser Punkt ist meines Erachtens nicht mehr allzu fern. Bleiben wir bei der Impfung. Diese wird überschätzt, was die Eindämmung der Virusausbreitung angeht. Krude Verschwörungstheorie hier bei der Welt. Und ja, wir lesen Reaktionen auf Lauterbach, der sich mehr und mehr ins Abseits manövriert. Wir kommen gleich zurück auf unseren geliebten Gesundheitsminister. Zuvor noch diese Meldung hier: Corona-Studie deckt auf, nur jeder zweite Omikron-Tote auch am Virus gestorben. Auch das lange Zeit eine Verschwörungstheorie. Ja, aber Verschwörungstheorie haben wir die wunderbare Eigenschaft in diesen Tagen, sich dann doch irgendwann zu bewahrheiten. Und ja, auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss langsam reagieren. Post-Weg-Syndrom, wie Betroffene unter den Folgen einer Corona-Impfung leiden. Ja, wer hätte es gedacht, natürlich. Allen Opfern hier alles Gute an dieser Stelle. Ja, zurück zu Lauterbach. Er bezeichnet nun den neuen Corona-Impfstoff als Quantensprung. Ich habe kurz vor der Sendung noch was gelesen. Ich habe es jetzt nicht mit aufgenommen, dass tatsächlich neue Impfstoffe zugelassen wurden. Also richtig keine Notfallzulassung, sondern eine tatsächliche Zulassung bekommen haben von der EMA. Muss man noch prüfen. Aber ja, uns wird hier nun die nächste Sau verkauft. Und all diejenigen, die sich noch geben möchten, ja, sollen das, können das tun. Aber ich sehe sehr wohl, dass sehr, sehr viele ein-, zwei-, dreimal Geimpfte nicht mehr bereit sind, sich ein viertes Mal pieksen zu lassen. Und was wir medial vielleicht noch transportiert bekommen, ist nicht mehr das, was sich im wirklichen Leben abspielt. Und ja, da kippt die Stimmung noch. Das bekommt die Bild-Zeitung mit. Irrtümer, Panikmache, Verwirrung. Und jetzt der Umfrageschock. Haben die Bürger genug von Lauterbach? Warum der Gesundheitsminister unbeliebter wird? Ja, ich denke, da müssen wir nicht groß philosophieren drüber. Aber ja, auch hier sehen wir, dass wir es mit einer Person, einer Figur zu tun haben, die hier vielleicht nicht von sich aus, aber ja vom Puppenspieler angedacht, eine gewisse Rolle ja, repräsentiert. Wenn man das Ganze ernsthaft angehen hätte wollen, dann hätte man wohl keinen Lauterbach hier als Gesundheitsminister bestimmt. Aber ja, das ist eine natürlich steile These. So, auch der Finanzminister Buschmann, nicht Finanzminister, was ist er? Justizminister Buschmann ist verärgert und bezichtigt Lauterbach der Panikmache. Also, die zerfleischen sich auch hier gegenseitig. Und ja, es gab den ein oder anderen Wirbel. Maskenpflicht im Bundestag bleibt ausgesetzt. Also, während die Deutschen sich wieder darauf vorbereiten dürfen, und die Österreicher auch, im Herbst Maske zu tragen und ja, bis hin zu den Schulen, die Testerei geht los, alles super, nimmt man sich im Bundestag weiter aus. Und das gilt nicht nur für den Bundestag, sondern auch für Regierungsflieger. Wieder Maskenpflicht in Regierungsflieger. Für Flüge vom Bundeskanzler Scholz gilt wieder eine FP2-Maskenpflicht an Bord. Grund dafür war die Kritik an einer Kanada-Reise, auf der der Kanzler und weitere Regierungsvertreter im Flugzeug keine Maske trugen. Ja, hat man sich halt mal wieder erwischen lassen. Wäre das nicht aufgefallen, gäbe es hier jetzt auch keine Änderung. Man merkt immer wieder, wie sehr man sich doch vom Volk separiert sieht. Und ja, auch das ist eine Sache, die ja, den meisten Menschen erst jetzt bewusst wird. So. Die Union ist fein raus, die haben sich abwählen lassen und können jetzt sagen, wir haben mit dem Ganzen nichts zu tun. Und nun wird hier aus der Union eben der Ruf nach Untersuchung aller öffentlich-rechtlichen Programme laut. Reform von ARD und ZDF. Und auch da scheint sich etwas Größeres abzuspielen. Wenn man sich das ein bisschen anschaut, was da die letzten Wochen so los war, schon bemerkenswert. Hier heißt es, Flächenbrand beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk erfasst immer mehr Sender. Hier unter anderem den NDR. Ich habe da ein paar Meldungen bei, wir fliegen die schnell auf Kosten der Gebührenzahler. Geheime Mega-Abfindung für ARD-Funktionär. Hier geht es um Reinhard Skolik, hat eine fette Abfindung kassiert. Nächster Rundfunkärger, Sachsen-Anhalts MDR-Chefin tritt zurück. Bekommt ARD-Manager Udo Voth mit Bewährung davon, Helene Fischer und Florian Silbereisen abgezockt. Hier heißt es, NDR suspendiert Politikchefin und Chefredakteur. Kritische Berichte unterdrückt, hui hui. Da spricht man vielleicht sogar von politischer Einflussnahme. Und ja, anscheinend gibt es da sehr, sehr kurze Wege. Vor allem ja auch in Hamburg. Wie dicke sind NDR-Führung und die Landesregierung? Mitarbeiter wollen wissen, ob sich leitende Redakteure als Regierungssprecher bei Ministerpräsident Gunther beworben haben. Ja, wie gesagt, kurze Wege auch hier. Und ja, die NDR-Mitarbeiter beklagen einen politischen Filter. Alles schön gebührenfinanziert. Wunderbares Deutschland weiterhin. Ja, diese Dinge kommen langsam auf. Hier heißt es, wie die Regierung sich Journalismus kauft. Wer hätte es gedacht? Und ja, bei der Berliner Zeitung wird gefördert, öffentlich-rechtlicher Rundfunk jetzt endlich abschaffen. Ein weiterer Artikel von der Berliner Zeitung, den ich in dem Zusammenhang ganz interessant finde, eine Umfrage bzw. Studie: Jugendliche misstrauen den Medien. In einer alarmierenden Vertrauensstudie unter 12- bis 16-Jährigen misstraut eine große Mehrheit den Medien. Viele Jugendliche neigen gar zu Verschwörungstheorien. Ja, sage ich nichts dazu. Wie gesagt, alles hat seinen Sinn. Nun gut, damit verlassen wir Deutschland und versuchen in die Vereinigten Staaten zu kommen, was ja für einen gewissen Novak Djokovic, der eine oder andere kann sich erinnern, in diesen Tagen sehr erschwert bzw. verunmöglicht wird. Er bestätigt, dass er daran gehindert wurde, die Vereinigten Staaten zu betreten und aus dem Grund eben nicht bei den US Open antreten wird, nachdem die CDC eben ihre Covid-Einreiseregeln geändert haben. Und ja, ungeimpfte Spieler dürfen eben nicht einreisen. Es gab da den ein oder anderen Kommentar, wenn man an die südliche Grenze in den Vereinigten Staaten schaut und versucht herauszufinden, wer dort ungeimpft einreisen möchte, dass man da nicht so streng ist wie bei den besten Tennisspielern der Welt. Aber ja, alles böse Zungen natürlich. So, dann gibt es in den Vereinigten Staaten ebenfalls eine große, große Show, die uns da präsentiert wird und die ja neue Fahrt aufgenommen hat. Jetzt kommt es zum Showdown, heißt es hier, Trump gegen Biden. Der US-Präsident ist entschlossen, endlich Klartext zu reden. Mehr denn je attackiert er Donald Trump, doch die Strategie ist hochriskant. Ja, und da kam es gestern zu einer Rede, die jetzt schon legendär ist von Joe Biden. Biden warnt, dass die extremistischen Trump-Anhänger unter den Republikanern die US-Demokratie bedrohen. Ja, und mehr als diese Worte wurde dieser Auftritt kommentiert, da er sich durchaus gewissen Stilmitteln bedient hat. Und ich werde es was herzeigen. Ich mache das nur zu dokumentarischen Zwecken. Es spiegelt natürlich nicht meine Meinung wider. Aber es gibt einen Trend in den Vereinigten Staaten. Hier heißt es, bei Fox wird darüber berichtet, beziehungsweise man regt sich darüber auf, dass in der Biden-Rede hier eine Lichtshow gezeigt wurde, die an das blutrote Nazi-Rot erinnert. Und ja, es geht sogar weiter, dass hier, und hier haben wir dieses Bild, viele User auf Twitter unter anderem gewisse Ausdrücke in den Mund nehmen, die ich jetzt nicht aussprechen möchte. Und hier heißt es, das Böse versteckt sich nicht länger selbst. Ja, wer hier für die Show verantwortlich war, ich weiß nicht, was man sich gedacht hat. Aber ja, ich denke auch hier gibt es gewisse Kräfte im Hintergrund, die weiterhin dafür sorgen, dass Biden, dass das erkannt wird, was er ist, beziehungsweise was er darstellen soll. Und auch hier sehen viele, viele Amerikaner, was tatsächlich in diesen Tagen gespielt wird. Und während er den Trump-Anhängern vorwirft, Extremismus auszuüben, ja, ich muss diesen Satz nicht vollenden. Ja, und wir bleiben bei der Familie der Bidens. Hier heißt es, ja, mindestens ein russischer Staatssender findet den Film My Son Hunter, also Mein Sohn Hunter, sehr gut. Und ja, man glaubt damit, hier Trump zurück ins Office, also zurück ins Präsidentenamt zu bekommen. Der Film My Son Hunter ist produziert worden, ein fiktionaler Film von Breitbart, und man umgeht damit eine journalistische Berichterstattung und macht aus dieser Story ja einfach Popcorn-Kino. Und das eine Sache, die natürlich bei vielen, vielen Amerikanern gut ankommt, weil man hier eben fiktional arbeitet und dadurch das ein oder andere mehr sagen darf, als wenn man jetzt hier in Anführungszeichen journalistisch arbeitet. Und ja, eine weitere Geschichte, die natürlich dazu beiträgt, dass die Bidens als das dargestellt werden, was sie sind. Und ja, da gibt es gerade große Diskussionen rund um Hunter, seinen Laptop und die Wahl 2020. Und inzwischen sind es 79%, die sagen, dass wenn wahrheitsgemäß über den Laptop von Hunter Biden berichtet worden wäre, hätte die Wahl 2020 anders ausgesehen. Und es ist rausgekommen, dass das FBI und Facebook zusammengearbeitet haben, um genau diese Berichterstattung zu unterdrücken. Also, ja, für den einen oder anderen sogar eine Form des Hochverrats. Und ja, Thema Wahl. Ich habe da damals mit meinen Mitstreitern eine gewisse These aufgestellt, beziehungsweise wurden es mehr oder weniger auf dem Silbertablett serviert, dass alles, was bei der Wahl 2020 passiert ist, vom Militär mit beobachtet wurde, im weitesten Sinne. Ich denke, da müssen wir jetzt nicht tiefer drauf eingehen. Und nun heißt es hier offiziell, die NSA und die Cyber oder das Cyberkommando mobilisieren nun eine Wahlsicherheitsgruppe, um ausländische Cyberattacken zu verhindern. Wir erinnern uns, die Surfer in Frankfurt, ja, die Firma Leonardo SPI in Italien und so weiter und so fort. Ich denke, diejenigen fühlen sich hier schon angesprochen. Nun gut, ein Blick auf die Washington Post. Republikanische Senatoren fordern Facebook dazu auf, nun die Kommunikation mit dem FBI über Hunter Biden herauszugeben. Also da geht's alles langsam seine Wege. Ein Top-FBI-Agent ist nun zurückgetreten. Hier gibt's Vorwürfe, oder gab's Vorwürfe, dass er Hunter Biden wohl vor einer Untersuchung geschützt haben soll. Also hier weiterhin große, große Verschwörungen wohl, um hier einen Donald Trump aus dem Amt zu drängen. Und hier heißt es, geheime Kommunikation zwischen FBI und Facebook müssen ausgehändigt werden, Forderung der GOP. Dann haben wir noch ganz, ganz viel Aufregung um die Razzia vor rund 2 Wochen, glaube ich, in Mar-a-Lago. Behinderte Trump die Justiz, wird hier gefragt. Das Tauziehen um die vertraulichen Dokumente, die bei Ex-US-Präsident Trump sichergestellt wurden, geht in eine neue Runde. Bei einer Anhörung soll das weitere Vorgehen festgelegt werden. Trump beharrt auf einen neutralen Prüfer. Ja, ist hier keine Neutralität gegeben. Wir haben dieses Foto, das präsentiert wurde, das ein bisschen für Schmunzeln sorgt in den sozialen Medien, ist ein bisschen geschwärzt, also geweißt hier. Also man kann nicht lesen, was hier tatsächlich draufsteht. Aber ja, hier hat sich der ein oder andere doch Mühe gegeben, das Ganze zu dekodieren. Hier heißt es, Dokumente aus Mar-a-Lago wurden bewegt und versteckt. Und ja, die US-Dienste versuchten, das Ganze zu finden. Wir haben ein Bild, was hier eben mit gezeigt wurde, nämlich die Ausgabe des Time Magazines vom 4. März 2019. Das ist hier jetzt aufgetaucht. Ich zeige es nochmal kurz her. Ja, hier haben wir diese Ausgabe und ja, ich muss gar nicht tiefer darauf eingehen. Es wurde viel diskutiert, ob das jetzt vom FBI so gestellt wurde oder das bei Trump tatsächlich so ausgeschaut hat. Soll direkt hinter der Eingangstür gewesen sein. Und interessanterweise gibt es einen Q-Post genau von diesem Datum, nämlich dem 4. März 2019. Und da heißt es, ist es von Vorteil, Stichwort öffentliche Optik, ist es ein Vorteil, deinem Feind zu erlauben, durch die Vordertür zu kommen. Und genau das ist ja in Mar-a-Lago passiert. Vielen Dank, dass ihr mitspielt, Q. Also auch das wird von vielen, vielen Betrachtern natürlich als ein ganz, ganz klares Zeichen gesehen, dass Trump und Q in einem Team sind. Und das wurde ebenfalls durch einen weiteren Artikel nun bestätigt. Ich habe den auch dabei, ziehe den einfach jetzt mal vor. Ja, es ist nämlich, Trump ist aufgewacht und hat sich auf eine 60 Posts lange mit QAnon-Inhalt gefüllten Social Media Tour begeben. Und ja, Trump hat ziemlich viel von 4chan und Q-Messages übernommen auf seiner Plattform True Social, und das wird für viele als endgültige Beweis gesehen, dass sie eben, ja, wie schon erwähnt, beide im gleichen Team spielen. Ja, was zu beweisen war, und gerade wenn es um Q geht, wird in diesen Tagen sehr, sehr viel diskutiert, sehr viel spekuliert. Ich habe da meine persönliche Meinung weiterhin und sehe, dass hier sehr, sehr viel stimmig ist. Allerdings wissen wir natürlich nicht, wo es uns am Ende des Tages hinführen wird. Und ja, wir lassen uns überraschen. Ich werde es weiterhin relativ offen berichten. Und das kann jeder ja machen, wie er möchte. Ich sehe hier sehr, sehr, sehr viele positive Dinge, die von Q, von Trump gekommen sind. Gerade wenn es um diesen Aufwachprozess ging, durch den wir da alle ja, tagtäglich durch müssen. Und kann natürlich aber auch jeder anders sehen. Wie gesagt, die Gedanken sind frei. Ja, nochmal zurück zur Razzia bei Mar-a-Lago. Es gibt eine Ansicht, kommt von Clandestine, Bio-Clandestine, der hier die These aufstellt, dass es im Endeffekt um den Iran-Deal von Obama geht, der ja durch diese Mar-a-Lago-Geschichte aufgedeckt werden kann. Auch da werden wir sehen, wie es weitergehen wird. Nun gut, bleiben wir beim Iran. Iran hat nun die Benutzung von Kryptowährungen für Handel und Importe gewährt. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so ganz im Raum stehen. Ich habe bereits über eine gewisse Veränderung im Weltfinanzsystem gesprochen. Und ja, da ist natürlich sehr, sehr interessant, was momentan vor allem bei den BRICS-Staaten los ist. Russland und Indien brauchen keinen US-Dollar mehr. Und wer weiß, dass ja viel, viel Leid auf unserer Welt durch einen Petrodollar ausgelöst wurde. Für den sind diese Meldungen erstmal positiv. Und natürlich ja ein klarer Hinweis darauf, dass hier einiges gedreht wird im Hintergrund. Erinnere auch immer an Zimbabwe, wo ja tatsächlich die Goldmünzen wieder eingeführt wurden, wenn es über den wahr ist. Und ja, wir sehen weiter sehr, sehr viel Bewegung, wenn es um die Finanzen geht. Ich komme dann auch gleich noch drauf zu sprechen. Nun gut, zuerst kommen wir aber nochmal nach Russland. EU setzt Visa-Abkommen vollständig aus. Knallharte Strafe gegen Russland. Ja, wird so gut funktionieren wie alle anderen Knallhartstrafen. Auch davor sehen wir ja, was man dann hat. Hier heißt es, über die ukrainische Gegenoffensive soll jetzt medial ganz gut angekündigt werden, beziehungsweise hat sich das Ganze innerhalb von wenigen Tagen meines Erachtens schon wieder erledigt. Und nun heißt es hier, wenn die Ukraine fällt, wird Putin Polen angreifen und bis nach Berlin marschieren. Ja, sage ich jetzt nichts dazu. Wir haben immer wieder andeutungsweise gesehen, dass es da gewisse Thematiken gibt, die eventuell noch ausdiskutiert werden müssen. Und nun heißt es, bei T-Online über einen Kreml-Propagandist, der Bundesrepublik droht. Die nächste Denazifizierung wird noch systematischer. Ja. Vor kurzem verglich das Staatsfernsehen Scholz mit Hitler. Nun legen sie nach. Ein Kreml-Getreuer präsentiert einen erschreckenden Plan für Deutschland. Ja, da kommen alte Themen hoch. Ich sag's mal so. Und passend natürlich dann die Forderung aus Polen. Man legt Deutschland Reparationsforderungen vor. Und da sprechen wir jetzt nun von 1.320.000.000.000 €, also 1,32 Billionen Euro. Wenn man das zahlen hätte, müsste, dann wäre es wohl endgültig vorbei. Höchst interessanter. Ja, Artikel hier, beziehungsweise höchst interessante Bewegung, wenn man das Ganze in den Konglomerat betrachten mag. Ja. Mehr will ich zu diesem Thema auch gar nicht sagen. So, wir blicken nach Deutschland. Eine Umfrage. Merz will Verhandlungen über Kriegsende. Wie sehen die Bundesbürger den Ukraine-Krieg? Sollen weiter Gespräche mit Wladimir Putin geführt werden? Werden genug Waffen geliefert? Eine Umfrage. Ja, man ist langsam kriegsmüde. Auch hier. Und eventuell kommt ja jetzt, wo so viele Narrative aus einer gewissen Sicht gescheitert sind, ja, die letzte finale Karte. Und ja, ebenfalls in Verbindung mit der Ukraine. Aliens oder doch die US Space Force? Ja, Forscher entdecken UFOs über der Ukraine. Man merkt immer wieder an gewissen Formulierungen, die US Space Force, dass die Bild-Zeitung durchaus besser informiert ist als das ein oder andere Medienhaus, das sonst noch so über gewisse Dinge berichtet. Und ja, ich habe immer wieder Vermutungen ausgesprochen, dass wir auf alle Fälle noch die UFO-Karte präsentiert bekommen werden. Lassen wir uns überraschen. Bleiben wir kurz beim Thema der UFOs und der Raumschiffe. Der Kongress in den Vereinigten Staaten hat nun zugegeben, dass UFOs nicht von Menschen gemacht sind und dass die Bedrohungen ja exponentiell oder sich in den nächsten Wochen und Monaten exponentiell verstärken oder vermehren werden. wie gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Hier heißt es, die NASA macht sich bereit für einen zweiten Versuch, hier die Artemis-Mondrakete zu starten. Man will wieder zum Mond, was ist passiert? Wir werden sehen, was der Van Allen-Gürtel davon hält und ob hier überhaupt ja, ein zweiter, dritter, vierter, fünfter Versuch notwendig sein wird, um ja, den Mond zu erreichen. Kleiner Tipp, ich würde ja, eine kleine GoPro vorne draufschnallen, um den Flug auch tatsächlich zu dokumentieren. Wäre doch interessant. Haben wir ja beim letzten Mal ein bisschen versäumt. Nun gut, ihr merkt schon, es kommen Themen auf, die durchaus an gewissen Weltvorstellungen wackeln lassen. Und ja, ähnlich heißt es auch hier, das Webb-Teleskop fordert gerade heraus, was Astronomen für wahr hielten, wovon sie gedacht haben, dass sie es tatsächlich wüssten. Also auch hier mal wieder der kleine Hinweis, dass wir, wenn wir zum Himmel blicken, ziemlich wenig tatsächlich wissen. So, zurück nach Russland. Man hat ja diesen Krieg, diese Sonderoperation in der Ukraine, hat allerdings immer noch ja, Zeit und auch die entsprechenden Kapazitäten, ein großes Militärmanöver zu starten. Mehr als 50.000 Soldaten und 140 Flugzeuge. Mitten im Ukraine-Krieg startet Russland eine groß angelegte Militärübung im Osten. Auch andere Länder beteiligen sich, dem Westen bereitet das Sorgen. Ja, wie kann er nur, schafft man es nicht, auch mit der Unterstützung für die Ukraine aus dem Westen, hier den russischen Bären so weit zu fordern, dass er ja, damit vollständig ausgelastet ist. Nein, die Russen haben tatsächlich noch ja, die Geduld, die Manpower und so weiter, hier ein weiteres großes Manöver zu starten. Und das zeigt natürlich am besten, wo er momentan steht. Ja, dann haben wir einen äußerst prominenten Todesfall. Michail Gorbatschow ist tot. Der Friedensnobelpreisträger und früherer sowjetischer Staatschef Michail Gorbatschow ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Galt als einer der Väter der deutschen Einheit und als Wegbereiter für das Ende des Kalten Krieges. Auch hier gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ich sag mal, allein die Tatsache, dass er einen Friedensnobelpreis bekommen hat, ja, spricht schon genug. Lass mal so stehen. Ja, Gorbatschow nicht der einzige Prominente, der in diesen Tagen gestorben ist. Allerdings bleiben noch kurz bei ihm. Putin geht nicht zur Gorbatschow-Beerdigung, heißt es hier. Eine Mitteilung des Kremls. Da hat sich die Bild-Zeitung doch mal wieder ein bisschen täuschen lassen, denn es gab gestern sehr wohl Bilder, wo Putin einen Blumenstrauß am Sarg von Gorbatschow niedergelegt hat. Also auch hier wird mal wieder gezeigt, dass nicht jede Meldung, die in der Bild-Zeitung steht, auch unbedingt stimmen muss. Ich sag's mal so. Ja, ein weiterer prominenter Todesfall in Moskau. Gestern ist der Chef des russischen Ölkonzerns Lukoil bei einem Fenstersturz gestorben. Wieder stirbt ein prominenter Russe bei einem Sturz aus dem Fenster. Russische Agenturen melden den Tod eines der wichtigsten Ölmanager. Ich sage es immer wieder, auch in Russland muss Gewisses noch geklärt werden. Das sehen wir durch die Blume immer wieder. Ja, wir blicken nach Kuba. Dort ist der Sohn von Che Guevara, in Venezuela gestorben. Also wir blicken nach Venezuela, so rum. Oder Sohn von Che Guevara nun gestorben ist. Ja, im Alter von 60 Jahren an einem Herzinfarkt. So, es gibt weiterhin viel Diskussion über die tatsächlichen Begebenheiten hinter ja, gewissen Todesfällen. Und hier haben wir nun eine irre Behauptung der Ex von John McAfee. Ist der Internet-Guru noch am Leben, wird hier gefragt. Neue Netflix-Doku über den Skandalunternehmer. Ja, wer könnte denn alles noch so am Leben sein? Eventuell ein Zeugenschutzprogramm oder anderes. Da gibt es ja in diesen Tagen natürlich sehr, sehr viele Gerüchte. Vor ein paar Wochen kam ja die Schauspielerin Anne Hesch zu Tode. Sie starb nach einem ja, Verkehrsunfall und es gab ein entsprechendes Video. Ich habe das gezeigt. Kannst du noch mal zeigen, ja?
This first time we're going to see this this victim. It doesn't look that good, but yeah, it does look terrible. We'll just see if maybe they're just moving him out of there or if they put him in an ambulance. That's some sort of sign, but yes. So basically the activity that we were looking for, that anxious or that quick moving that was going on the other side of the vehicle. Oh my gosh, he's completely alive.
What the hell?
Ja, was soll man dazu sagen? Ein Hash. Inzwischen offiziell verstorben. Und auch hier gibt es natürlich gewisse Verschwörungstheorien, auf die ich auch nur ganz kurz eingehen möchte. Hier wird gefragt, gibt es eine Verbindung zwischen den Todesfällen von N'Hash und den Todesfällen rund um die Kongressabgeordnete Jack Walorski und ihr Team? Es gibt gewisse Hinweise, dass sowohl N'Hash als auch Walorski zusammengearbeitet haben, um gewisse Dinge aufzuklären bezüglich der düstereren Vorgänge in Hollywood. Und hier der Bericht über den Tod von Jackie Walorski, die mit drei anderen bei einem Verkehrsunfall gestorben sind. Relativ zeitgleich mit N'Hash. Und eventuell werden auch hier von unterschiedlichen Seiten gewisse Anstrengungen unternommen, um gewisse Kräfte rauszuhalten, beziehungsweise ihnen die Möglichkeit zu geben, in Ruhe und zu gegebener Zeit über ihre Recherchen auszusagen. Alles natürlich Verschwörungstheorien, aber wollte ich noch mit reinnehmen. War, glaube ich, auch eine relativ wichtige Geschichte in den letzten Wochen. Ja, und wenn es um Verstorbene geht, die vielleicht doch nicht tot sind, dann kommt immer wieder das Thema zu Lady Di, deren Todestag sich erst zum 25. Mal gejährt hat. Und hier wird gefragt, wäre Prinzessin Diana noch am Leben, wenn sie nach Amerika gezogen wäre? Also auch hier wird eventuell ein gewisses Narrativ vorbereitet. Da muss ich jetzt natürlich noch diese Meldung hier bringen. Als John F. Kennedy Jr. Prinzessin Diana getroffen hat. Ja, beide ja relativ zeitgleich verstorben, sage ich mal, also innerhalb weniger Monate, weniger Jahre. Und sie waren sich wohl bekannt und auch sympathisch. Und über den Verbleib und das Schicksal von John F. Kennedy Jr. wird auch weiterhin zu Genüge spekuliert. Wir werden sehen, was hier passieren wird. So, wo wir gerade in der Region sind, nochmal kurz zurück nach Hollywood. Hollywoods geheimste Schmutzakten. Bert Fields war der Fixer von Hollywood. Hütete die Promi-Geheimnisse, was der Tod des Staranwalds nun bedeutet. Tom Cruise, Madonna und Spielberg waren darin verwickelt. Ja, auch hier werden wir noch gewisse Dinge sehen. So, von Lady Di kommen wir zur Queen. Beunruhigende Queen-Premiere ist hier mehr als 25 Tagen auf dem Thron. Und anhaltende Gesundheitsprobleme sorgen für eine ungewöhnliche Premiere in der langen Herrschaft von Queen Elizabeth. Zum ersten Mal hat sie einen neuen Regierungschef nicht im Londoner Buckingham Palast empfangen. Hier geht es um die eingeschränkte Mobilität. Auch hier warten wir natürlich noch auf die großen, großen Neuigkeiten. Und da geht man immer aus. Einen Moment. Und hier ist es nun, Russland droht der Queen. Und ein russischer General droht nun mit einem Raketenangriff, um die britische Krone zu ihrem Ende zu bringen. Eine Sache, die auch in Australien angedeutet wird, steht Australien kurz davor, die Queen im Stich zu lassen. Anthony Albanese's großer Schritt, der dazu führen könnte, dass Australien eine Republik wird. Also auch hier ein Hinweis darauf, dass sich die Dinge geopolitisch in großen Stile ändern werden. So, damit kommen wir noch kurz zur katholischen Kirche. Kardinal Wölki hat Liste mit verdächtigen Priestern geschreddert, heißt es hier. Also der Missbrauchsskandal innerhalb der katholischen Kirche, vor allem in Deutschland, breitet sich weiter aus. Da haben wir wie immer Meldungen dabei, die andeuten, dass hier große Unternehmungen unternommen werden, gewisse Strukturen aufzulösen. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich das Ausmaß, wenn es um diese Verbrechen geht. Ermittlungen, Kreismitarbeiter soll Kinderpornografie im Netz verbreitet werden, heißt es zum Beispiel hier. Und ähm, Ja, das nicht die einzige Meldung dieser Art, aber ich will auch hier nicht mehr jede Einzelmeldung dazu nehmen, denn ja, wie gesagt, man muss sich auch selbst irgendwann vor gewissen Dingen schützen. So, wir kommen zur katholischen Kirche zurück. 197 Kardinäle treffen sich hinter verschlossenen Türen. Was wird diskutiert? Ja, wir hatten ja das Treffen bzw. die Ernennung von den neuen Kardinälen durch den Papst, die jetzt einen Nachfolger wählen dürfen. Er hat sich auf einen Papst bezogen, der ebenfalls vor mehreren hundert Jahren als einer der wenigen Päpste sich hier vor dem Tod aus dem Amt entfernt hat. Und was die katholische Kirche angeht, deutet sich an, dass es da große, große Entwicklungen in diesen Tagen gibt. Hier trifft man sich eben für eine außerordentliche Besprechung, ich sag's mal so. Und wenn man das kombiniert mit dieser Meldung hier, dann darf man tatsächlich ahnen, dass hier ja große, große Entscheidungen getroffen werden. Noch im September. Alle vatikanischen Gelder müssen bis Ende September an die Vatikanbank übertragen werden. Kann man von zwei Seiten sehen. Vertraut man den bisherigen Banken nicht mehr und möchte das zusammenziehen? Ich deute es mal so an. Oder wurde von der anderen Seite her gesehen, der Vatikan nicht mehr als eine Institution angesehen, mit der man zusammenarbeiten möchte. Ich deute es tatsächlich hier nur an. Auf alle Fälle hat es für mich eine große, große Bedeutung, wenn ihr alle Gelder der katholischen Kirche, das muss man sich vorstellen, von nicht-vatikanischen Banken abgezogen werden müssen innerhalb kürzester Zeit und eben an die Vatikanbank übertragen werden müssen. Was wird hier gespielt? Natürlich die große Frage. Man kann spekulieren, was man möchte. Allerdings kann man zum Conclusio kommen, dass sich im Weltfinanzsystem einiges ändern wird. Und da haben wir auch noch zwei, drei Meldungen aus Deutschland dabei. BaFin verbietet Mitarbeitern Börsenhandel weitgehend. Und wir hatten noch eine Razzia bei JP Morgan in Frankfurt wegen Cum-Ex-Geschäften. Ja, und wenn es Cum-Ex geht, dann ist natürlich unser beliebter Bundeskanzler nicht fern. Und ja, auch hier geht es in eine gewisse Richtung. Mehrheit hält Scholz im Cum-Ex-Affäre für unglaubwürdig. Wer hätte es gedacht? So, er kann sich nicht erinnern. Und ich sage nichts dazu. Jemand, der ebenfalls gewissen Anschuldigungen gegenüber zur Verantwortung gezogen wurde, war ja der Commander, schuldunfähig und Freispruch. Commander kommt in die Psychiatrie. Das Landgericht Oldenburg hat einen sogenannten Reichsbürger freigesprochen. Der 55-Jährige hatte Todesurteile über Dienste wie Telegram verbreitet. Er sei schuldunfähig, so die Kammer. Ja, auch das lasse ich unkommentiert. Und auch hier sehen wir mal wieder die Space Force. Ja, und dann eine Sache, die ich natürlich mitverfolgt habe auch, aber durch meine eigene Pause da aktuell nicht drauf eingegangen bin, ist natürlich die Verhaftung von Oliver Janich, der nun zurzeit mehr als zwei Wochen auf alle Fälle auf den Philippinen in Haft sitzt. Ich wünsche ihm natürlich alles, alles Gute meinerseits. Hier nur ein zufälliger Artikel. Einflussreicher Verschwörungsideologe festgenommen. Das ist Oliver Janich. Und ja, natürlich sehen wir da in den letzten Wochen und auch Monaten durchaus den ein oder anderen Schlag gegen, ich sag mal, die alternative Szene. Angefangen bei der Verhaftung von Ballweg, dann Janich. In den letzten zwei Tagen, beziehungsweise gestern, hat ja auch unser lieber Friedemann gewisse Probleme zu bewältigen. Ich weiß ja nichts Genaues, aber ich wünsche auch ihm hier natürlich alles Gute. Und ja, wir hoffen, dass wir uns da am Ende des Tages alle wieder in Freiheit treffen. Ich sag's mal so. Und ja, ich wünsche natürlich jedem viel, viel Kraft und gerade der Familie von Oliver Janich in diesen Tagen. Scheint wohl auch das, was ich da raushöre, ich will da nicht zu viel andeuten, eine eher persönliche Angelegenheit zu sein. Vordergründig. Nun gut, das wollte ich schon seit längerem loswerden. Auch wenn man sich nicht immer einer Meinung ist, aber ich denke, wir sind alle Menschen immer wieder. So, damit noch Ein Wort zum ja, bald anstehenden Schulbeginn. In Bayern dauert es noch ein bisschen, aber ja, viele, viele Schüler müssen schon dran in diesen Tagen. Und ja, auch das wird ein spannendes Schuljahr, sage ich mal, abgesehen von all den Maßnahmen, die da kommen, von ja, all den Problemen, die es für ja, den Schüler, die Schülerinnen in diesen Tagen gibt. Kommt was ganz anderes nun an die Oberfläche, und zwar ist es hier: An deutschen Schulen fehlen 40.000 Lehrer. In den meisten Bundesländern hat die Schule wieder begonnen und schon fällt vielerorts der Unterricht aus. Überall fehlen Lehrkräfte, besonders alarmierend ist die Lage in Berlin und Bayern. Lehrerverbände kritisieren, der Politik mangele es an langfristigen Strategien zur Lösung der Probleme. Ja, eine Sache, die ja kein Grundproblem der Politik ist. Ja, und da ist man natürlich als Einzelner gefragt, das Ganze ein bisschen zu kompensieren. Und ich habe in der letzten Sendung schon das ein oder andere angesprochen und habe mir jetzt tatsächlich eine Linux-Version besorgt, habe mich für Endless OS entschieden. Und damit sind wir bei den Tipps und Tricks angekommen. Es ist ein Betriebssystem, das für Unterricht ausgelegt ist, das für Kinder ausgelegt ist und das sehr, sehr viele Programme enthält, bereits vorinstalliert in einer gewissen Version, mit dem man offline arbeiten kann und ja, wo zum Beispiel das Programmieren gelehrt werden kann, Lesen und Schreiben natürlich gelehrt werden kann, Rechnen gelehrt werden kann. Und ja, vielleicht ist ja das für den einen oder anderen eine gute Sache. Und ja, wo wir gerade schon bei den Computern sind, haben wir hier eine Seite, Raspberry Pi Foundation, die guten alten Minicomputer. Auch da kann man mit jungen Menschen ganz, ganz viel machen. Von ja, Full Note bis hin zu Rasensprenkelanlagen ist alles drin. Und auch hier geht es darum, den Jüngsten, das ist meine Sache, die ganz wichtig, eine Sache, die mir ganz wichtig ist, den Jüngsten zu zeigen, dass man im Umgang mit Computern vielleicht nicht nur zum User werden sollte, sondern auch hier gleich von jüngsten Kinderbeinen an versucht, die Sache kontrolliert zu handhaben. Ich denke, das ist ein großer, großer Vorteil auch in der Zukunft wäre. Ja, ich habe über 3D-Druck gesprochen, habe da inzwischen einen guten Tipp bekommen. Und zwar heißt es hier, ich mache keine Werbung, ich ja, informiere nur, prusa3d.com sollen sehr, sehr gute 3D-Drucker sein. Zu einem erschwinglichen Preis, sage ich mal, hier geht es bei 400, 500 Euro los. Und man kann sich auch mit einem Mini-Drucker einen größeren Drucker dann selbst drucken, also eine self-fulfilling prophecy sozusagen. Ja, also für all diejenigen, die sich ein bisschen weiter reinfuchsen möchten, wäre vielleicht Prusa eine gute Geschichte. Ja, ich hatte dann einen Kommentar bekommen zur Permakultur, dass das was Schönes ist, wenn man irgendwie einen Garten hat oder viel Grund hat, und das stimmt auch, aber mit einem Balkon mit 4 Quadratmetern kann man da relativ wenig anfangen, und da möchte ich gegensteuern, das stimmt nicht. Auch auf dem Balkon kann man Permakultur betreiben, und natürlich ist es besser, wenn man viel Platz hat, aber gerade wenn man wenig Platz hat, hat man natürlich den Vorteil, dass man sich sehr, sehr viel intensiver um seine Projekte kümmern kann. Und ja, lasst euch nicht von Begrenzungen wie Flächen aufhalten, sondern ja, probiert es schon im Kleinsten. Und wenn es nur ein Blumentopf ist, und ein Thema, was da auch noch eine Rolle spielt, ist natürlich das Thema des Vertical Gardenings, also das Gärtnern in vertikaler Natur an Hauswänden entlang und so weiter. Also auch da lässt sich einiges machen. Und da gibt es ein paar Beispiele. Wie gesagt, auch hier nur zufällige Seiten. Kann sich jeder mal ein bisschen anschauen. Vertical Gardening. So, dann habe ich noch einen kleinen Bauplan, eine kleine Bauanleitung, die in diesen Tagen vielleicht eventuell ein bisschen zynisch wirkt. Aber ich habe so ein Gerät und ich nutze es sogar. Und ich muss sagen, es erfüllt absolut seinen Zweck. Und es ist etwas, was gerade im Winter, wenn man absolut nicht mehr weiß, wie man dann die Wohnung warm kriegt, gerade in Städten könnte es ein Problem sein, eine sehr, sehr günstige und sehr leicht funktionierende und auch zuverlässige Lösung. Und darum zeige ich das jetzt her, soll wirklich kein Zynismus sein, sondern ja, ich präsentiere den Teelichtofen. Wie gesagt, ich habe selber einen seit Jahren, habe den noch ab und zu mal im Einsatz, in einem Schuppen teilweise, wenn man unterwegs ist irgendwo oder ja in wo auch immer, in kleinen Räumen, wo eben gerade keine Heizung ist. Und hier heißt es, Teelichtofen selber bauen, ohne bohren, die Mini-Heizung für kalte Tage. Kann vielleicht wirklich für den einen oder anderen in einer fast ausweglosen Situation die Rettung sein, wenn die Temperaturen draußen unter Null fallen und ja, das Gas eben dann nicht mehr geliefert wird. Man braucht nicht viel, es funktioniert nach einem sehr einfachen Prinzip. Haben wir es hier irgendwo? Ja, es geht um die Gesetze der Thermodynamik und ja, durch diese strömt die durch die Teelicht-Hitzluft nach oben in den kleinen Topf. Weil das Loch in diesem jedoch verschlossen ist, kann sie nicht weiter entweichen, sammelt sich und erwärmt die Topfwände. Ist der erste Topf voll, also man hat ja zwei Töpfe übereinander. Hier sieht man das schön. Ist der erste Topf voll, strömt die Luft in den nächsten Topf, beziehungsweise in den Zwischenraum dazwischen. Und hier sammelt sich dann, also das Ganze muss man sich umgedreht vorstellen, dann die heiße Luft und der innere Topf hier aus Terrakotta wird bis zu 100 Grad heiß, der äußere ein bisschen weniger. Und so kann man dann wirklich das als wärmendes Element benutzen. Und ich muss sagen, man kann einen Raum mit 10 bis 15 Quadratmeter locker, ganz, ganz locker damit heizen und das Ganze mit 2 bis 5, 6 Teelichtern. Also wirklich minimaler Energieaufwand und maximale Leistung, maximaler Nutzen. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass es für den einen oder anderen wirklich eine Notfalllösung ist. Für mich ist es eine. Ich habe das Ding schon gebaut, vor Jahren schon. Ja, dann wird immer wieder über Heilung gesprochen in diesen Tagen. Ja, ein Thema, was man sich vielleicht anschauen könnte, ist das Thema der Klangheilung. Und das geht ja weit über gewisse Dinge hinaus. Es gibt Leute, die gehen einfach nur tanzen und befreien sich damit selbst. Es gibt Menschen, die ja, haben sich einen Hang zugelegt. Zum Beispiel, es gibt die Technik des Tönens und so weiter. Also da kann man ganz, ganz viel machen. Und hier für mich die Akustik immer eine sehr, sehr wichtige Sache gewesen in meinem Leben. Und ich habe den Verdacht, dass über die Akustik ja mehr möglich sein könnte, als wir uns das heute vorstellen können. Und ja, heute, Stichwort, ist der zweite Tag von 9 Portaltagen, die jetzt zu Beginn des Septembers voranstehen. Und Portaltage haben immer eine ganz besondere Qualität. Und hier heißt es von der Raupe zum Schmetterling. Ja, die Portaltage im September 2022. Also ich gehe davon aus, dass wir auch, wenn es um kosmische Energien geht, da ja, ganz besondere Tage vor uns haben. Und ja, die kann man ruhig entsprechend nutzen. Und ja, nur noch zur titelgebenden Meldung. Ja, ihr hört es schon. Lach dich gesund, heißt es hier. 4 Yach-Yoga-Übungen, die dich glücklicher und entspannter machen. Lach-Yoga, tatsächlich, sowas gibt's. Ich hab's jetzt erst wieder mal erlebt. Und ja, eine sehr aufheiternde Geschichte, wie ich finde. Und ja, ich sag's immer wieder, behaltet euch euren Humor in diesen durchaus ja aufregenden Zeiten, denn ja, den Humor kann euch tatsächlich niemand nehmen. Und ja, einmal lachen erfüllt euch wirklich den ganzen Tag. Und wie gesagt, wenn es einfache Lösungen geben soll, dann steht das Lachen bei mir ganz, ganz oben. Nun gut, das soll es gewesen sein für heute. Ja, kleinere Sendung mal wieder. Ja, 1 Stunde 23, doch ein bisschen länger, stimmt schon. Ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bedanke mich bei euch für eure Unterstützung und ja, hoffe, dass ich euch da weiterhin einen kleinen Fels in der Brandung bieten kann. Ich habe auch meine Angelegenheiten, meine Themen natürlich. Allerdings kann ich mich ja auch mit der Beschäftigung von ja, diesen alternativen Ideen, den kleinen Lösungen im Leben immer wieder derart festigen, dass ich da ja dieses Theaterstück mit einem Lächeln kommentieren kann, auch wenn die Themen durchaus sehr, sehr fordernd sind und auch wenn jetzt ja für viele da eine sehr fordernde Zeit voraussteht. Gehe ich doch weiterhin davon aus, dass wenn wir zusammenhalten, im Großen wie im Kleinen, da relativ entspannt durchgehen können, auch wenn viele das jetzt noch nicht so sehen. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht es gut, bleibt entspannt, seid lieb zu euren Nachbarn. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht es gut, der Sunny ist draußen.